Herzlich willkommen bei mittlerweile der 19. Folge MTB Vanlife Diaries. Wir berichten heute direkt aus dem Hotel. Warum das so ist? Also es hat Gründe. Und welche? Die erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Viel Spaß! Take me out,
I wanna see. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucketride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa.
Ja, es ist der 29. Juli um 20.33 Uhr und wir sind quasi fast live.
Wie meinst du fast live?
Also am Ende dieser Folge sind wir live.
Du meinst, wir nehmen die Podcast-Folge nicht erst 6 Wochen nach dem Erlebten auf?
Richtig.
Sondern
nur Wochen und sind aber tatsächlich dann am Ende dieser Folge auch aktuell, up to date.
Das also da werden sind wir dann sehen.
Das werden wir sehen, aber das wäre das Ziel.
Ja, also ich muss mich entschuldigen, falls ich mal kurz weg bin. Ich habe so einen blöden Husten.
Schlafapnoe. Achso.
So einen blöden Husten und wenn ich den jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie unterdrücken kann und einen Hustanfall bekomme, dann gehe ich ins Badezimmer und hoffe, dass man es nicht so laut hört.
Oder du bleibst einfach hier und hustest.
Ich glaube, das will keiner hören.
Ja, aber du kannst nicht ständig aufstehen.
Naja, mal gucken.
Da kommen
gucken.
Wir nicht weiter.
Vielleicht
da wird es dann heute nichts mehr.
Vielleicht
mit.
Meint der Husten es gut mit mir und ist jetzt einfach mal eine Stunde ruhig. Wir haben ja hier das leckere Aas-Forter-Öl-Alkoholfried.
Genau.
Schmeckt richtig scheiße.
Prost. Es schmeckt so ein bisschen wie Karamalz für Arme. Mit weniger Kohlensäure und so. Aber es ist besser wie nix, ne?
Haben wir ins Hotel geschmuggelt.
Ach, so ist es. Jo, wir springen nochmal einen kurzen Sprung zurück. Machen wir nochmal. Und zwar haben wir, war es in der letzten Folge oder war es früher, Fragen geschickt bekommen. Wir haben tatsächlich E-Mails und beziehungsweise Kommentare auf unsere letzten Folgen gekriegt.
Ja, vielen Dank dafür.
Vielen Dank dafür. Hat uns mega gefreut. Macht so weiter.
Wir sind stolz auf euch.
Genau.
Ihr könnt stolz auf euch sein. Ist ein Insider, Entschuldigung.
Der ein oder andere, der zuhört, der weiß vielleicht, worum es geht, oder?
Vielleicht. Aber ich kann es ja kurz auflösen. Angeblich ist das eine gute oder ist das eine Art der Kindererziehung? Wir haben ja gar keine Kinder, aber das habe ich halt mal so mitbekommen.
Deswegen wissen wir auch, wovon wir reden.
Genau. Tipps von den Pros.
Kindertipps von den
Dass
Kinderlosen.
Wenn man ein Kind loben möchte für etwas, dass man halt sagt, du kannst stolz auf dich sein und nicht, ich bin stolz auf dich, damit das Kind dann einfach quasi das aus sich selbst heraus, wie sagt man, helf mir.
Intrinsisch? Also.
Genau, dass es halt nicht immer dann nach dem Lob der Eltern sucht und Sachen nur macht, damit es Lob von anderen bekommt, sondern einfach mehr intrinsische Motivation für Dinge hat. So,
genau.
Ganz grob gefasst. Halbwissen Ende. Aber es hat sich zu einem kleinen Insider entwickelt. Und es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man auch zu Erwachsenen sagt,
eben.
Du kannst stolz auf dich sein.
Ich wollte gerade sagen,
ja?
Es ist ja nicht nur was für Kinder, sondern auch Erwachsenen tut es gut.
Mhm.
Okay.
Kurzer Exkurs.
Kurzer Exkurs. Jetzt wieder back to topic. Mhm. Und zwar haben wir eine Frage gestellt bekommen, liebe Claudia. Wie oft wir mit den Biobikes unterwegs gewesen sind in der Vergangenheit. Also ich dachte, es wäre auf UK bezogen gewesen, aber du meinst...
Nee, darf ich dich nochmal korrigieren? Die Frage war anders gestellt.
Okay.
Die war eher so, mir scheint, als wärt ihr nicht allzu viel mit den normalen Mountainbikes unterwegs gewesen. Mich würde interessieren, wie oft ihr tatsächlich auch mit den Biobikes unterwegs wart oder ob wir nur E-Bike gefahren sind. berechtigte Frage, wie ich finde.
Ich habe es quasi versucht irgendwie, ich habe es sinngemäß nochmal. Aber ja, du hast recht. Da war es schon so ein leichter Unterton dabei.
Berechtigterweise. Wir sind viel E-Bike gefahren. Aus Gründen.
Aus Gründen.
Punkt. Nein, Spaß. ja, es ist ja so, dass wir nicht nur Urlaub machen. Wir arbeiten ja auch ab und an.
Falls das irgendjemand noch nicht mitbekommen hat. Jetzt nochmal hier Klartext.
Genau. Und
wir machen das nicht zum Spaß.
Genau, und dann wissen wir ja auch oft nicht, was uns dann auf den Trails erwartet. Und teilweise kommen wir auch erst abends irgendwie um 5 oder 6 los. Und dann passt es einfach meistens besser, einfach mit dem E-Bike loszufahren, weil man A, in der kurzen Zeit, die man zur Verfügung hat, einfach viel, viel mehr schafft.
Mhm.
Und B, das Gleiche.
Ja. Ja, eben, genau. Also es ist so, dass wir oft einfach irgendwie so Feierabendrunden machen, weil wir eben vorher andere Dinge tun. Und ja, dann wollen wir aber eben auch, wir können nicht für jeden Spot mehrere Tage immer, oder wir können nicht an jedem Spot leider mehrere Tage bleiben, sondern haben halt nicht allzu viel Zeit und möchten aber trotzdem den irgendwie schon ganzheitlich kennenlernen und vermeiden, dass wir nur die schlechtesten Trails fahren. Deswegen fahren wir einfach alle.
Oder so viele, wie wir halt schaffen.
Oder so viel, wie halt geht.
Als E-Bike-Feierabendtour, was dann ja eigentlich schon fast einer normalen Mountainbike-Tagestour entspricht.
Ja. Und ja, das so ist es. Ja, und wir waren auch eben oft an Spots, wo es sehr eher viele Trails auf engem Raum gibt. Und weniger, wo man jetzt, sag ich jetzt mal, eher einfach eine Tour fährt mit einem Trail, der dann runtergeht. Das finde ich ist auch immer nochmal so ein bisschen was anderes.
Ja, das stimmt.
Was dann eher nochmal mit dem normalen Bike auch.
Ja, wenn du jetzt halt irgendwie 15 Trails auf der Karte hast, dann ist schon mal schwer, sich zu entscheiden. Wenn du jetzt irgendwie nur Zeit mit dem Biobike vielleicht für 2 hättest. Und wenn dann die 2 gerade irgendwie die 2 von den 15 sind, die halt kacke sind, dann ist auch
kacke.
Deswegen versuchen wir dann alle 15. Oder der Roman versucht alle 15 zu fahren. Ich höre dann meistens nach 13 oder so auf. Oder 10.
Mhm. Und wenn die Claudia dann irgendwas verpasst hat, was wirklich besonders toll war, dann müssen wir nochmal fahren.
Genau, bis jetzt aber eigentlich dann noch nie so. Wir sind nicht nur E-Bike gefahren.
Das stimmt. Zwischendurch sind wir schon auch immer mal wieder normales Bike gefahren und ich vor allem dann auch. Ich hatte ja mal kaputten Motor, da bin ich dann viel mit dem normalen Mountainbike gefahren und habe es mir jetzt schon auch wieder vorgenommen, mehr zu fahren. Jetzt waren wir auch wieder krank, dann waren wir wieder weniger mit dem normalen Mountainbike und wieder mehr mit dem E-Bike.
Ja, aber jetzt also, hier im Norden von Norwegen, wo wir gerade noch nicht wissen, ob wir da jetzt überhaupt noch hinkommen, aber so war der Plan. Da sind ja eher viele so Touren, wo der gleiche Weg, wo man den gleichen Weg hoch muss, den man auch runterfährt. Und das dann meistens wahrscheinlich mit dem E-Bike keinen Spaß macht, da irgendwelche Trails hochzuschieben, weil man es vielleicht auch nicht mehr fahren kann. Das wären dann eher so die Touren, die wir dann mit dem Biobike machen würden.
Ja.
Und wenn man es vielleicht so in Prozent ausdrücken müsste, würde ich vielleicht sagen, sind wir 70% E-Bike gefahren.
Ja, kommt
30%
hin.
30% Biobike, sowas um den Dreh.
Ja. Okay, Frage beantwortet.
Ja.
Ja.
Kurz und knackig.
Ja, genau, ganz kurz und knackig. So, nächste Frage, auch nochmal ganz kurz und knackig, in 10 Minuten. Welches Land in UK hat euch zum Biken am besten gefallen?
Welches Land in UK? Das war gar nicht die Frage.
Hä?
Ich glaube, du musst die Fragen ein bisschen genauer lesen.
Aber das ist das, was ich aufgeschrieben habe.
Ja, aber ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst, dass es um Großbritannien ging.
Hast du das auch nochmal gecheckt, die Frage?
Ja, die Frage war, ob wir am Ende nochmal irgendwie drauf eingehen können, welches Land uns am besten gefallen hat und warum.
Ach so.
Von allen Ländern.
Ach, von allen Ländern. Ja, aber das können wir ja jetzt noch gar nicht machen.
Nee, deswegen hat die Person ja auch geschrieben am Ende.
Ach so. Okay, gut, dann ist die Frage ja ist nochmal zurückgestellt.
Ja, genau.
Die merken wir uns und gehen dann am Ende drauf ein, wann auch immer das Ende ist. Aber ihr werdet schon merken, das Ende naht.
Aber da kann ich jetzt vielleicht auch nochmal kurz einhaken, das Ende naht. Und wir werden am Ende auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen reflektieren, so was sind unsere Erkenntnisse.
Da freue ich mich besonders drauf. Ja. Da bin ich sehr gut drin.
Ja. vielleicht so, was wir persönlich irgendwie von der Reise so für uns mitnehmen, was wir bei uns gelernt haben und eher so solche Themen.
Du wolltest mir das ja zwischendrin schon mal unterjubeln.
Ja, ich wollte nur, dass du dich schon mal ein bisschen.
Das wollte keiner wissen, deswegen.
Das stimmt nicht.
Wir haben aufgerufen dazu.
Echt?
Ja.
Egal.
Okay.
Also, wenn ihr da bestimmte Fragen habt zum Thema Vanlife, wie es uns damit ging, wie, keine Ahnung, was für Erkenntnisse, Erfahrungen, Erlebnisse wir irgendwie mitnehmen und so weiter und so fort, dann bitte schreibt uns an podcast@bucketride.de oder bei Spotify in die Kommentare oder bei Apple, glaube ich, kann man das auch.
Ihr könnt euch uns auch bei Instagram schreiben.
Genau, dann können wir diese Fragen da gerne
beantworten.
Genau.
Genau, also ich werde die mir dann wieder rausschreiben und werde dann wieder irgendwie was anderes beantworten, wie die Frage war. Aber ja, so machen wir das.
Ja, genau. Gut. Back to Norway.
Back to Norway. No way to Norway.
Die Hitzewelle ist vorbei, so viel können wir schon mal sagen.
Jetzt ist sie vorbei. Also, jetzt ist sie wirklich vorbei. Aber da, wo wir jetzt hinspringen, also wir springen nochmal zurück, da steht uns die Hitzewelle, da sind wir voll drin.
Ja.
In der Hitzewelle.
Ja, da hat es gerade so angefangen.
Ja.
Und zwar in Nesbien.
Ja, Nesbien, wenn man sich mit Mountainbike-Spots und Gebieten in Norwegen auseinandersetzt, dann glaube ich, kommt man wahrscheinlich schon zwangsläufig relativ schnell auf Nesbien.
Wir haben es auch von verschiedenen Personen einfach so, Nesbien, da müsst ihr auf jeden Fall hin und so. Und deswegen war das für uns dann auch
der Hotspot. Also Nesbien ist so der Hotspot des Mountainbikens in Norwegen. Gefühlt.
Dachten wir.
Also so dieses Gefühl hat es bei uns ausgelöst oder suggeriert. Und mit so einer Erwartungshaltung sind wir dann eigentlich auch nach Nesbien gekommen.
Ja, vielleicht war das auf jeden Fall schon mal ein Fehler, einfach mit so einer Erwartungshaltung irgendwo hinzufahren.
Vielleicht. Also tatsächlich waren wir so ein bisschen enttäuscht von Nesbien. Es war jetzt nicht komplett scheiße so. Also es ist mega schön da. Nesbien ist auch irgendwie eine entspannte, kleine, nette Ortschaft. Die Landschaft, die Natur drumherum, die Wälder sind schön. Das ist alles cool. Die Trails, es gibt halt dort schon einfach auch mehrere Trails. Und die sind auch, schon mehr oder weniger offiziell, zumindest die meisten oder einige davon. Jetzt wird gehustet. Also zumindest da auf der einen Seite, ist so ein bisschen zweigeteilt. Du hast einmal auf der einen Seite von der Ortschaft geht's den Berg hoch zu so einem großen, oder was heißt großen See, zu einem See, so eine Art Bergsee. Der ist auch mega schön. Da gibt's Parkplätze, mehrere Parkplätze, Schotterparkplätze an dem See, da kann man übernachten. Kann man?
Kostet
aber eigentlich.
Eigentlich, ja. Punkt.
Also es kostet, ich glaube, was waren das 300 oder 400 Nocken?
400 Kronen.
Kronas.
Das sind so 35 € oder so, glaube ich.
Und man hat aber halt nichts. Also
das stimmt nicht.
Sondern, was hast du?
Da auf der anderen Seite, da waren wir halt nicht, aber da gab es Toiletten und eine Dusche.
Bei diesem Strand sozusagen, oder?
So, ja.
Es gibt da quasi einen Seestrand, da ist dann auch, da schwimmen dann auch irgendwie so, ja, so Wasserspielzeuge rum. Also so Klettergerüste quasi, so schwimmende Klettergerüste und Trampolin oder was das ist im Wasser. Und genau, da gehen die meisten Leute zum Baden. Man kann aber auch woanders reingehen. Und ja, da ist halt irgendwie, sind halt Toiletten und Duschen. Haben wir aber nie benutzt. Wir sind immer einfach so in den See gesprungen. Ja. Und haben da uns geduscht. nicht aufs Klo gegangen.
Okay.
Auf jeden Fall relativ teuer dafür, dass man relativ wenig dort hat, also direkt am Platz sitzt zumindest.
Es kostet auch nur nachts, also tagsüber kann man
es da kostenlos, genau.
Kostenlos stehen, ja.
Wir haben es tatsächlich einfach
Punkt.
Ja. Genau. Wir haben da übernachtet.
Genau.
So haben wir es gemacht.
Gut.
Okay.
Ja, und dann gibt es eben auf dieser Seeseite gibt's ein paar Trails und auf der anderen Seite vom, auf der anderen Talseite,
ja,
sozusagen,
kann man so sagen,
gibt es auch noch ein paar, die mehr oder weniger offiziell sind, glaube ich.
Aber da ist jetzt zum Beispiel keine Beschilderung oder was vorhanden.
Ja, deswegen eher, ja, weniger, genau, als mehr. Und dann gibt es aber noch einen, der geht ganz oben los. Ich habe den Namen vergessen, aber das ist ein 17 Kilometer langer Flowtrail. Wenn man den halt irgendwie mit Kindern fährt, dann ist man da, glaube ich, wirklich den ganzen Tag unterwegs.
Ja.
Also ich habe mich zwischendrin immer wieder hingesetzt, weil ich nicht mehr stehen konnte.
Ja, also das war schon echt, echt lang.
Ja, aber cool. Also ich finde, die haben den total schön in die Landschaft,
ja,
integriert. Und der war jetzt auch nicht, also es ist ein Flowtrail, den jedes Kind fahren kann, aber in Teilen war es trotzdem eigentlich ganz cool auch gebaut und es ist einfach ein schönes Erlebnis. Also wenn man jetzt halt nicht nach dem Supertrail sucht, sondern einfach dieses Landschafts- und Naturerlebnis mitnehmen möchte, dann würde ich das schon echt empfehlen.
Also wenn man mal dort ist, dann kann man das genau einmal machen.
Genau.
Und öfter muss man es aber nicht machen. Das ist der, jetzt habe ich schon wieder vergessen, ich habe gerade nachgeguckt, ja, der Hallingsprangit.
Hallingsprangit, genau.
So heißt er.
Da geht sogar ein öffentlicher Shuttle aus dem Ort, geht da mehrmals am Tag hoch, den man halt über Nespien Tourismus oder was weiß ich, kann man den buchen.
Findet man, wenn man wahrscheinlich Shuttle Hallingsprangit googelt, relativ schnell.
Ja, man kann auch hochradeln, ist aber schon relativ weit.
Ja, das zieht sich ganz schön. Also man ist auch mit diesem Shuttle, glaube ich, eine gute halbe Stunde unterwegs oder so.
Ja.
Also.
Und was ganz cool ist, es gibt dann mal zwei kurze Abzweige.
Oh ja.
Secret Abzweige.
Weißt du noch, wie die hießen?
Nee.
Slabatory.
ja, Slabatory und
Slabberry.
Genau. Hier sind halt so ein paar Slabs. Rock Slabs.
Also Felsplatten auf Deutsch.
Gespickt mit Laumann.
Oh ja. War teilweise auch ganz, ganz schön cremig, weil es davor dann auch mal geregnet hatte. Und das war von Super Grip zu No Grip in quasi von jetzt auf gleich. War ganz witzig. Du bist sogar einmal beim Hinterherlaufen, beim Filmen fast gecrashed.
Zweimal
fast gecrashed, in quasi einem Schritt. das war auf jeden Fall mega cool. Das sind aber halt echt auch nur so ganz kurze Abschnitte. Aber ja, das muss man dann schon mitnehmen. Das lohnt sich dann schon.
Definitiv.
Und ja, wie du schon gesagt hast, die Landschaft da oben, wie sich der Trail da so durch diesen relativ dünn bewaldeten Wald, sagt man das so, schlängelt mit viel Ausblick und immer wieder Aussichtspunkten mit so Picknicktischen und so weiter, wo man anhalten kann, Pause machen kann, die Landschaft genießen kann. Also man sollte das auf jeden Fall bei schönem Wetter machen, wenn jetzt irgendwie es regnet und bewölkt ist, dann würde ich es mir, glaube ich, eher sparen. Genau, und ja, ist wirklich sehr einfach, ziemlich flach, immer mal wieder zum Treten, breit gekiest.
Ja.
Relativ lose und flache Kurven zum Teil. Ja, genau. Aber gut zum Cruisen und gut zum gut zum Schauen auf jeden Fall auch, dass man während dem Fahren auch mal rechts und links gucken kann.
Ja. Ja, und die Trails an dem See, das sind halt so die Standard-Trails, sag ich jetzt mal. Und da wird auch geschattelt.
Wir sind mit
Trailhead?
Head.
Trailhead sind wir geschattelt, das war super. Grüße gehen raus hier an Kevin.
Korrekt, Grüße.
Hatten einen richtig feinen Tag mit Kevin, unserem Shuttlefahrer, der auch aus Deutschland kommt.
Aus Kiel, glaube ich, ne? Oder so.
Ja, ich glaube schon. Es gibt auch noch einen anderen Guide, irgendwie, der aus UK kommt. Der hat auch so eine kleine Company und bietet eben auch geführte Touren und so weiter an.
Der heißt Will. Will.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Firma heißt. Findet man aber auf jeden Fall. Genau.
Any Excuse to Ride.
Ja, genau, das ist die andere Company.
Und der baut da auch relativ viel?
Der baut eher auf der nicht so Shuttle-Seite.
Ja.
Weil man da, also man kann da schon auch so ein bisschen shutteln, aber halt nicht wie auf der anderen Seite quasi bis
nicht
zum Trail-Einstieg.
Ja. Man muss immer noch mal ein bisschen treten und auch schieben, weil es teilweise dann recht steil und unwegsam ist bis zum Trail-Einstieg. Aber nochmal kurz zurück zu der eigentlichen, zu der Haupt-Shuttle-Seite, sag ich jetzt mal. Da war jetzt ein Trail, den wir zum Einstieg gefahren sind, der so ziemlich am flowigsten ist von denen, die dort drüben runtergehen. Und der war aber auch, ja doch, ziemlich witzig eigentlich. Der hat so ein bisschen flach und natürlich angefangen, eher so Single-Trail-mäßig. Und wurde dann zu einem eher gebauteren, ja, flowigen Trail. Ich will jetzt nicht Flow Trail sagen, weil es war jetzt nicht so ein typischer Flow Trail, aber mit auch einigen Sprüngen und auch mal so kleine Gaps und so, die teilweise ein bisschen überraschend waren, für den einen oder anderen. Aber der war eigentlich eine ganz coole Mischung. Also der war ganz witzig, vor allem so zum Einfahren.
Ja, das war eigentlich so der coolste auf der Seite.
Genau, das war tatsächlich der coolste. Den kann man halt so ein-, zweimal fahren und dann ist aber auch gut. Wie viel Tiefmeter haben die Trails? Irgendwie 200 bis 300, glaube ich, oder?
Ja, sowas.
Also sie sind jetzt nicht super kurz. Ja, und die anderen Trails auf der Seite, die waren halt alle so ein bisschen...
Random.
Also die hatten zum Teil echt coole, kurze Passagen. Da war auch einer mal dabei mit so einer, mit so Felsrollern, so zwei hintereinander, wo man dann über diese Fels-Rockslabs runterfahren konnte. Und davor und danach war es aber halt wieder super random. Also das ist halt irgendwie so, ja.
Ja, oft irgendwie so ein bisschen breiter und so ein bisschen das, also überall liegt irgendwie Zeug rum. Es hat auch so ein bisschen
sehr unaufgeräumt,
gewirkt. Genau. Also vielleicht, wenn die irgendwie besser in Schuss sind oder so, ist es vielleicht anders, keine Ahnung.
Ja.
So war es wie so ein bisschen so ein Oldschool-Mountainbiken am Gardasee oder so. Also wer da drauf steht, der ist in Nesbien richtig.
Ja, es ist jetzt, ich würde es jetzt nicht mit dem Gardasee vergleichen, aber
doch, ich finde.
Es ist deutlich wurzliger wie am Gardasee.
Ja.
Nicht so steinig, aber ähnlich random halt.
Ja, es rumpelt halt die ganze Zeit, aber es hat irgendwie
nicht so einen coolen Flow. Ja. Flow muss ja nicht unbedingt was Leichtes sein oder ein Flowtrail sein, sondern
ja.
Flow im Sinne von, dass es, wie du sagst, einen schönen Rhythmus hat, dass man irgendwie das Ganze cool dynamisch fahren kann. Es ist eher so ein grobes Gehacke.
Genau. Das aber hat nicht, uns ja, jetzt halt nicht so abgeholt. Wiederum auf der anderen Seite gab es einen Trail.
Halt, es hat uns sogar so, es hat uns sogar so schlecht abgeholt, dass du gleich mal dich schlafen gelegt hast. Ne?
Stimmt.
Das hat dich so gelangweilt.
Ja, da habe ich mir meinen ersten und einzigsten Sturz, glaube ich, seit wir unterwegs sind, abgeholt. Wir sind bei dem einen Trail irgendwo in der Mitte wieder losgefahren und ich war so in meinen Gedanken so, vielleicht wäre es cool, wenn wir jetzt auch mal auf die andere Seite fahren, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Und
genau in dem Moment, direkt nach dem Losfahren, total unspektakulär, ist mir das Vorderrad weggeschlupft.
Ja, aber irgendwie hast du doch ganz schöne Schleifspuren davongetragen dann.
Ja, also
für diesen unspektakulären Sturz war das
doch,
irgendwie doch.
Der Unterarm war doch recht demoliert und offen, aber nicht nur aufgeschürft, sondern halt auch richtig geprellt. Das war dann eher das, was so ein bisschen langwieriger noch war. Wir sind ein paar Tage später eben dann nochmal fahren gewesen. Und das hat bei jeder Erschütterung so richtig, richtig wehgetan.
Da war halt so Bluterguss, so ein bisschen im Gewebe wahrscheinlich, was dann einfach, wenn das so schüttelt, ein bisschen und vibriert, halt einfach unangenehm ist.
Ja.
Und dir ist auch direkt so ein bisschen Kreislauf und schlecht geworden, aber das kann auch einfach sein, dass du den Trail einfach zum Kurzen fandest.
Ja, naja, aber an sich ist nichts Schlimmes passiert.
Ja, genau, also immer wieder ganz coole Features auch in den einzelnen Trails drin gewesen, aber halt leider nicht so durchgängig geil. Naja, auf jeden Fall, du wolltest noch was zu der anderen Seite.
Genau, dann wollten wir natürlich die andere Seite noch sehen, weil so konnten wir das nicht stehen lassen.
Nee.
Und dann sind wir da einen Trail gefahren, der hat richtig Bock gemacht.
Mhm.
Das war halt einer von diesen weniger offiziellen, der, glaube ich, auch von diesem Will gebaut wird.
Genau, Angry Farmer oder Hüller.
Genau,
beide
der
Namen
hat,
sind korrekt.
Der hat so ein bisschen eben auch an die Trails in Schottland erinnert.
Ja, tatsächlich.
Stil her, wie es so gebaut war. Also so ein bisschen engere, steilere Kurven.
Immer wieder, wo man sich so auffangen lassen konnte. Aber jetzt nicht, keine krassen Schlüsselstellen oder so drin. Also vom Untergrund her war das eigentlich alles relativ smooth. Da war jetzt nicht viel, keine großen Hindernisse oder so im Trail an sich, im Untergrund drin, jetzt wie irgendwie Felsen oder Wurzeln oder sowas, sondern eigentlich war es schöne, durchgängig so erdig und wenig stufig oder so. Aber halt vom Gelände her auf jeden Fall etwas steiler wie auf der auf der offiziellen Seite, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, aber geil, richtig geil. Der hat einen richtig schönen Rhythmus, richtig schönen Flow. Der hat mega Bock gemacht. Der hat Spaß gemacht. Der war gut.
Genau. Und dann sind wir auf der Seite noch eingefahren. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so im Detail drauf eingehen. Der war gemischt.
Wie hieß der nochmal? Das war der Biester.
Biester, ja, genau.
Ähnlicher
Stil. Der war
Stil.
Leider auch ein bisschen not in shape. Vom Regen ein bisschen ausgespült.
Der war
sehr steil am Anfang.
Ja. Im Endeffekt ja am selben Hang, dementsprechend vom Gelände und vom Untergrund schon ähnlich. Aber genau, wie du sagst, der hat auch so ein paar Schlüsselstellen gehabt, sage ich jetzt mal, ein paar technischere Passagen auch. Und war so ein bisschen nicht ausgewaschen, aber man hat einfach gemerkt, dass da so schon ein bisschen Wasser den Trail runtergegangen ist und einfach so ein bisschen Zeug irgendwie drin liegt und es nicht so geil war zum Fahren. Aber ich persönlich konnte mir ganz gut vorstellen, wenn der sauber ist und aufgeräumt ist, dass der auch mega geil ist.
Ja, also was uns jetzt natürlich interessieren würde, wenn von euch schon mal jemand in Nespien war, ging es euch auch so?
Oder
wart ihr total geflasht und fandet es mega geil? Das würde uns interessieren. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn da halt ein bisschen irgendwie mehr ich glaube, da wird schon gepflegt. Also ich will jetzt nicht sagen, wenn da mehr Pflege drin ist. Ich weiß nicht. Nee, egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Wart ihr schon mal da? Wenn ja, wie hat es euch gefallen? Wir waren nicht so gehypt. Aber es ist ja auch immer super subjektiv. Und wir haben noch einen richtigen Tipp für Nespien.
Oh.
Pro-Tipp. Den haben wir auch von super vielen bekommen. Da ist ein Café im Ort. Und da gibt es leckeren Kaffee und gute Zimtschnecken.
Mhm.
Wie heißt das Café?
Ach, ich weiß es nicht. Kannst du mal kurz raussuchen. Auf jeden Fall, wenn ihr noch nicht in Nespien wart, dann fahrt ruhig mal hin, schaut euch das Ganze an und sagt uns Bescheid, wie euer Erlebnis war. Also es klingt jetzt vielleicht alles so negativ, soll es überhaupt gar nicht sein. Das ist jetzt einfach nur, wir hatten uns so ein bisschen mehr erhofft und was anderes vorgestellt, als wir dann dort hatten. Aber es war jetzt nicht so, dass es da jetzt total kacke war. Also wir waren ja da auch irgendwie für unsere Verhältnisse relativ lang. 2 Tage oder 3. Und wir haben es dort schon genossen. Also es war schön.
Ja.
Ja. Und
auf jeden Fall ins Bear House. The Bakery, Bakery, und Pizzeria, The Bear House, mitten im Ort. Kann man nicht übersehen.
Ja.
Genau.
Ja. Wir haben dann auch eine Nacht da auf dem Parkplatz quasi hinter diesem Sport 1 Laden übernachtet. Das war auch okay. Kann man mal machen. Weil von unten eben eigentlich die Shuttles dann auch starten. Von dem Bike Shop, der da ist.
Ja, gut, da kann man sich bestimmt auch oben.
Kann man bestimmt auch. Ja.
Einsammeln lassen. Genau.
Und ich habe noch einen Fun Fact zu Nespien. Eine Insider-Information. Und zwar, Nespien ist quasi, dort gab es früher die, wie sagt man, Logging-Industrie war dort sehr stark. Also quasi Bäume, Holz, Bäume abholzen und rausziehen und das Holz verkaufen, quasi. Ne? Also Logging. Und ist ja Logo. Und dieses Logging hatte zur Folge, dass dort immer wieder Pfade entstanden sind, um diese Bäume rauszuziehen. Weil man hat quasi die Bäume dann nicht einfach straight line den Berg runtergezogen, sondern quasi im Zickzack. Und dadurch sind diese Logging-Pfade entstanden. Und der Will, wie heißt er nochmal? Gibbs? Will Gibson? Der William, der von Any Excuse to Ride, der hat quasi angefangen, dann auch da irgendwie diese Logging-Pfade wieder freizulegen.
Da gibt es ein ganz cooles YouTube-Video dazu.
Wie heißt das? Wie findet man das?
Nespien Mountainbike. Ja. Da findet man das.
Oh, das kann man sich mal angucken. Und zwar hat er das mit Hilfe von so Laserkarten. Da in diesen Laserkarten sind nämlich tatsächlich dann diese alten Logging-Pfade tatsächlich zu erkennen. Was ich super, super spannend fand. Ich glaube, das war eben auch in diesem YouTube-Video. Und so konnte er rausfinden, wo die überhaupt waren. Und noch ein Fun Fact, das hat uns auch der Kevin dann nochmal bestätigt, dass das in Norwegen so ist, dass man relativ einfach im Internet öffentlich für jeden zugänglich rausfinden kann, wem welches Stück Wald gehört. Also man kann da einfach irgendwo reingehen, gucken und dann kriegt man da raus, wem welches Stück Wald gehört, mit Kontaktdaten und so weiter. Und dann kann man quasi diese Person einfach kontaktieren und direkt ins Gespräch gehen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, da irgendwie ein Trail zu bauen oder so. Das macht natürlich die Arbeit des Trailbaus deutlich einfacher. Oder quasi um sich da die Genehmigungen einzuholen, wenn man mal rausfindet, so einfach, wem das gehört. Genau, das fand ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Also schon so ein paar coole Insights von Nespien. Ja.
Ja, ich bin dann krank geworden und dann haben wir uns aufgemacht nach Kaupanga und Sogndal.
Genau, da haben wir nämlich dann die Karen besucht. Das war diejenige, die wir auf dem Weg, als wir nach Norwegen zurückgekommen sind, mit der wir gemeinsam zufällig denselben Flieger hatten und dann ein Stück mitgenommen haben. Und die haben wir dann besucht, ja.
Ja, und die hat uns dann ihre Home Trails in Kaupanga gezeigt. Und also das war schon, finde ich sogar, das könnte man schon als Highlight bezeichnen.
Das stimmt.
Das war ein bunter Mix aus super flowigen Trails, also leichten flowigen Trails, aber in einem total schönen Wald.
Ja.
Und dann
also durch so blau, also so Pfade durch Blaubeerbüsche.
Und auf der anderen Seite waren sie dann schon so ein bisschen knackiger oder hatten dann zwischendrin einfach immer mal wieder ein paar steilere Passagen oder mal ein paar Rockslabs oder mal einen Sprung
und waren länger.
Ein paar Features und waren länger.
Und das Gelände an dem Hang war auch schon etwas steiler. Also es ist schon ein bisschen schneller geworden.
Ja, also es war ein richtig, richtig cooler Tag in Kaupanga. Die Trails kann man echt empfehlen.
Ja, Absolut.
Und für uns war es auch natürlich mega entspannt mit der Karen als Guide sozusagen, da einfach auch nur hinterher zu fahren und nicht auswählen zu müssen, welche Trails wir jetzt probieren und welche wir lassen. Und wir sind so viele Abzweige gefahren.
Ja, das war
sie
schon
hat dann
gut
halt mehrere Trails miteinander kombiniert, die wir so nie kombiniert hätten.
Nee.
Das war schon echt richtig nice. Danke, Karen.
Vielen Dank, falls du das hörst. ja, also es war relativ schnell, da war es ja auch wieder so, wir haben eine Feierabendrunde gemacht und ich bin tatsächlich mit dem normalen Mountainbike gefahren, weil die Karen auch mit dem normalen Mountainbike gefahren ist und die ist aber ganz schön fit. Die hat mich da fast abgezogen. Hä?
Also, fast?
Ja, nee, komplett. Am Anfang ging's ja noch. Und wir haben ja dann aber, also wir haben uns um 4 getroffen, bis wir dann losgekommen sind, war es wahrscheinlich 4:30. Und wir waren zurück um 9 oder so. Also es war dann doch auch eine größere Runde. Also wir sind dann irgendwie über 1000 Höhenmeter gefahren. Auf gar nicht so viel Kilometer. Aber ja, am Anfang ging es noch recht gut und es war super, super warm. Ich hatte einfach auch viel zu wenig zu trinken dabei. Und auch vorher jetzt nicht direkt was gegessen und hatte auch kein Riegel und nichts dabei. Ja, und irgendwann war dann so ein bisschen der Akku leer. Da musste ich dann echt einen Gang zurückschalten. Sonst hätte ich es nicht geschafft.
Ja, wir hatten auch nicht so wahnsinnig viel gegessen an dem Tag. Das kam vielleicht auch noch dazu. Kein Mittagessen.
Genau, das habe ich dann aber die nächsten Tage, als wir dann auch wieder mit der Karen unterwegs waren, habe ich dann dementsprechend umso mehr eingepackt und total übertrieben. Da war es dann auch besser.
Ja.
Auf jeden Fall quasi schon nach dieser Feierabendrunde in Kaupanger war uns schon sehr ganz klar, dass uns das deutlich besser gefallen hat wie in Nespien zum Beispiel.
Ja.
Obwohl das jetzt eigentlich jetzt nicht so ein, ich nenne es jetzt, oder ist Nespien gehypt? Ich weiß nicht, aber halt nicht so ein bekannter Mountainbike-Spot ist.
Ja.
Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, genau.
Und da gibt's dann auch noch so ein paar Scenic Trails, die dann quasi oben an so einem Rücken, oder einen zumindest, der dann besonders scenic ist, der oben an so einem Bergrücken entlang geht mit Blick auf den Fjord. Der ist aber wohl, den sind wir nicht gefahren. Der ist aber wohl so, dass der halt vom Ausblick und von der Landschaft her einfach super, super, super crazy ist, super geil ist. Aber vom Trail an sich eher nicht so.
Deswegen haben wir uns für eine andere Tour entschieden, aber auch nicht so weit weg von Sogndal. Das war so eine halbe Stunde oder so. Also Sogndal ist der nächste Ort von Kaupanger, da wo die Karen quasi gewohnt hat.
Da gibt's den größten Fjord Norwegens mit über 200 Kilometern Länge. Also der geht quasi 200 Kilometer ins Inland rein von der Küste. Und da waren wir. Da wohnt die Karen direkt am Fjord.
Ja, mit eigenem Badezugang.
Das war richtig geil. Und wir waren halt da bei 30 Grad.
Ja, das war echt
das
nice.
Das war schon gut.
Mal wieder geduscht und Wäsche gewaschen war auch gut.
Ja.
Und genau, dann haben wir von da aus nochmal eine Tour raus oder zwei Touren eigentlich rausgesucht. Ich musste dann bei der ersten Tour leider schon ziemlich früh abbrechen, weil ich einfach nicht fit genug war und dann war es auch noch so heiß und das E-Bike da irgendwo hochschieben. ich dachte, vielleicht kann ich es fahren, konnte ich nicht.
Ja.
Und schieben war irgendwie schlecht und heiß war es auch, deswegen musste ich dann leider umkehren. Und Roman und Karen haben die Tour alleine fortgesetzt. War sehr scenic, nicht?
Mhm, es war schon echt cool. Also hatte schon so einen alpinen Charakter. Auch wenn es ja im Endeffekt da nicht super weit hoch geht. Aber ja, man ist dann doch irgendwie relativ schnell aus den Bäumen halt raus. Also was heißt, es geht nicht super weit hoch, es geht schon weit hoch.
Die haben da aber auch eine andere Baumgrenze wie wir.
Die haben eine andere Baumgrenze auf jeden Fall. Die Baumgrenze in Norwegen ist einfach anders.
Ja, da gehen die Gletscher ja auch auf unter 1000 Meter runter.
Ja,
also,
das ist auch so ein Ding.
Ja, das haben wir noch nicht so ganz recherchiert. Auf jeden Fall ist es so.
Ja, also wenn da jemand mehr Informationen hat, gerne uns geben.
Also da gehen die Gletscher nicht erst bei 3000 Metern los.
Nee, also das, man sitzt quasi unten am Fjord und schaut so über den Fjord und man sieht halt quasi auf der anderen Seite zwischen den Bergen sieht man quasi wieder nächste Gletscher. Im Endeffekt bist halt fast rund, also das können keine 1000 Höhenmeter sein, was der Berg hat. Und ist aber halt trotzdem irgendwie total vergletschert und man fragt sich, wie geht das in der heutigen Zeit, dass das noch nicht geschmolzen ist? Ist ja Gott, also gut, aber.
Ja, aber ich glaube, unsere Hitzeperiode war jetzt auch nicht so normal für Norwegen.
Das stimmt, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau, das ist dort schon bei dieser Tour, bei diesem Trail, den wir da gefahren sind, geht es schon erstmal ein gutes Stück rauf, so ist es nicht. Aber man ist halt dann, also bei irgendwann 1000 Höhenmeter ist halt dann auch irgendwie Schluss. Also die Berge sind nicht sehr hoch von den, ja, wie sagt man, von der maximalen Höhenmeteranzahl.
Ja, der höchste Berg in Norwegen ist ja irgendwie 2400 oder 600 oder so.
Oder weniger sogar. Ja, jetzt muss ich nochmal recherchieren. Jetzt ist Schluss hier.
Naja.
Das, genau. Auf jeden Fall finde ich das auch sehr, sehr beeindruckend, die Erkenntnis, dass die Berge in Norwegen eben eigentlich gar nicht so hoch sind. Und man meint immer, die fühlen sich halt irgendwie höher an. Ah, hast du es gefunden? 2469.
Der Galdhöpingen.
Der Galdhöpingen. Ja, das ist der höchste Berg Norwegens. Das ist schon interessant, ja.
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 Ja, willst du zu eurer Tour noch irgendwas sagen?
Ich möchte noch was sagen. Also es war quasi so eine kleine Kombi-Tour von zwei Trails. Das heißt, den ersten mussten wir da eben komplett eigentlich hochschieben. Das letzte Stück konnte man dann fahren. Das war dann, man ist dann oben angekommen, hatte dann, ja, es war alles so freies Gelände, viel Felsen, wie so, ja, wie bei uns in den Alpen so ein bisschen, so Alpenpfade und hat dann eben einen schönen Blick auf die umliegenden Fjorde gehabt. Also es war mega cool und der Trail an sich war super einfach eigentlich. Hatte ja so ein paar technische Stellen, aber war in Summe sehr, sehr, sehr flowig und man konnte den relativ schnell fahren und der hat mega Bock gemacht. Also man hatte dann zwar nicht mehr so viel Zeit irgendwie zu gucken, aber das war schon irgendwie geil. Und ich glaube, dass das auch relativ untypisch ist für so einen norwegischen Scenic Fjord Trail, dass das so super flowig ist. Fand ich auf jeden Fall mega cool. Dann sind wir wieder da rausgekommen, wo wir mit dem einen Auto geparkt haben, also an dem Wanderparkplatz. Das war schon ein Stückchen weiter oben am Berg. Und von dort aus sind wir dann nochmal zu einer anderen Abfahrt. Da mussten wir dann auch nochmal, ich glaube 300 Höhenmeter waren es. Da war dann hauptsächlich, also man musste dann nicht mehr viel schieben, aber es ging relativ steil zum Pedalieren zum Teil hoch. Und es war wieder super heiß, geschwitzt wie Sau. Aber genug zu trinken dabei gehabt, von daher hat alles geklappt. Und dann haben wir quasi den Trail genommen und der ging dann tatsächlich bis ganz runter ins Tal wieder an den Fjord. Und der war der absolute Hammer. Also das war richtig geil. Der ging eigentlich hauptsächlich dann durch den Wald runter, oder?
Das habt ihr mir ja verschwiegen, dass der richtig geil war.
Doch, das war doch. Ja, wir haben jetzt nicht so.
Ihr habt euer versucht, Stoke-Level zurückgehalten, mich zu schützen.
Ja, genau, um dich zu schützen. Und uns. Und also das war schon echt. Wir hatten ja auf dem ersten Trail noch einen Kumpel getroffen von der Karen durch Zufall, der uns entgegenkam von oben, als wir hoch sind. Und der hat eben gemeint, er ist diesen zweiten Trail dann, den wir dann gemacht haben, ist der am Vortag gefahren und hat gemeint, geilster Trail in Norwegen. So. Und wir so, jo, geil. Und wir fahren den nachher noch. Und also ich weiß nicht, ob es wirklich der geilste Trail Norwegens war. Vielleicht nicht. Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, wir hatten schon was Geileres. Aber er war schon eher in der Top, im Top.
Wie sagt man?
Top irgendwas halt. Auf jeden Fall Top war er. Und das Witzige war, wir haben dann, der haben dann unterwegs noch einen Local getroffen, einen ganz wilden Hund. Der erste Abschnitt von dem Trail war noch so ein bisschen, wo wir uns dachten, ja, hoffentlich, oder der müsste jetzt eigentlich schon noch irgendwie besser werden. Das war halt ein wunderschöner Wald, so echt so ein bisschen märchenhaft, dschungelartig, aber relativ schmaler Trail und hohes Gras an den Seiten. Du hast oft nicht gesehen, was so kommt. Und es war schon oft mal so ein bisschen sketchy und man ist nicht so richtig in Flow gekommen. Und dann nach diesem Part hat sich der Trail dann aber relativ schnell geändert und wurde dann deutlich besser zu fahren. Und dort an dem Übergang haben wir dann eben diesen Local getroffen. Wir sind so angekommen und ich habe den so gefragt, hey, kommst denn du jetzt her irgendwie? Weil wir hatten den ja irgendwie, wir waren relativ lang noch oben auf dieser Wiese und haben geguckt und so. Und dann hätten wir den eigentlich sehen müssen. Und der meinte dann, dass er halt eben von unten gekommen ist. Also er hat da irgendwie das Stück hochgeschoben und fährt jetzt hier los. Ich so, okay, cool, alles klar. Und dann hat er gemeint, ob wir jetzt da runterfahren wollen. Ich so, ja, klar, also würden wir eigentlich schon gern. Und er meinte dann so, ja, cool, ob er uns ein paar coole Trails zeigen soll. Ich so, ja, Logo, was für eine Frage. Auf jeden Fall. Und dann ist er vorgeschossen und wir sind hinterhergeschossen. Und
der war aber noch
der,
keine
18. Nee, der war
oder
noch
so.
In der Schule. Der war auf jeden Fall noch in der Schule. Ich weiß nicht, ob er 18 war, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, er war noch jünger. Auf jeden Fall war er in der Schule. Und halt, ja, so relativ kurze Shorts hat er angehabt. Also auf jeden Fall kniefrei. also echt so very short pants. Und halt keine Knieschoner. Und eher so ein Junge, wenn du den halt auf dem Mountainbike irgendwie rumfahren siehst, auf der Straße, dann würdest du den eher so in die Kategorie stecken, okay, ich fahr Wheelies vor der Haustür hin und her, so. Aber der ist da runtergeknallt. Das war schon irgendwie crazy. Beeindruckend. Also, es war, jetzt, wenn der noch einen Tick schneller gefahren wäre, dann hätte ich nicht mehr dranbleiben können. Auf jeden Fall hat er uns dann so ein bisschen, der Trail, den wir eigentlich fahren wollten, wäre dann parallel runtergegangen. Und er hat quasi so einen kleinen Abzweiger genommen und ist dann ja seinen Local Trail sozusagen gefahren. Und das war schon richtig, richtig wild. Also geil, relativ steiles Gelände, relativ loose und vom Boden her also so teilweise schon so ein bisschen loamig. Und dann gab es so schnelle Richtungsänderungen, dass man immer so ein bisschen so, immer mal so kurz gleich gerutscht ist und dann wieder aufgefangen worden ist. Und dann, ja, also der hatte eben auch so einen richtig, richtig geilen Rhythmus. Der hat uns richtig gut gefallen. Ja.
Ja.
Und so sind wir dann da unten super stoked angekommen und haben dann die Claudi da wieder eingesammelt oder sie uns, wie auch immer.
Eher so. Ja, dann haben wir noch einen super schönen, entspannten Sommertag in Sogndal im Garten von der Karen verbracht und haben einfach einen Tag lang gechillt, ein bisschen geschraubt und Wäsche gewaschen und im Fjord gebadet und so. Das hat auch richtig gut getan. Ja, und dann wollten wir weiter an die Küste, nach Sandane und wollten irgendwie noch unser Wischwasser auffüllen und in dem Zuge
bin ich krank geworden.
Ja, stimmt, dann bist du krank geworden.
Du hast mich angesteckt.
Ja, sorry. Und dann ist uns aufgefallen, dass unser Kühlwasser fast leer ist, also wirklich fast leer, also unter Minimum.
Weit unter Minimum. Also in diesem Behälter vom Kühlwasser war noch so eine halber Zentimeter Pfütze war da noch drin. Also auf jeden Fall zu wenig.
Ja, und erstmal haben wir uns aber gar nicht so viel dabei gedacht und dachten einfach, ah shit,
haben wir es verpeilt,
nicht gemerkt, füllen wir mal nach.
Was eigentlich im Nachhinein betrachtet komisch ist, weil ich hatte schon immer mal wieder so drauf geguckt und es wäre mir schon irgendwie aufgefallen, also dass das jetzt plötzlich so niedrig war.
Ja.
Also in dem Moment habe ich dann echt gedacht, so boah, fuck, irgendwie haben wir es verpeilt, müssen wir jetzt doch mal schnell auffüllen. Und ja.
Dann haben wir nachgefüllt,
sind dann gefahren.
Sind nach Sandane gefahren und haben
ein Stück
dann
Berg rauf zum
genau,
zu
haben
dem
Schlafplatz gesucht, einen Schlafplatz zum, das war, ging jetzt nicht weit den Berg rauf, aber es ging halt vielleicht so, keine Ahnung, 200 Höhenmeter vielleicht, wenn
ja,
überhaupt,
Schotterstraße.
So eine Schotterstraße hoch. Und da haben wir dann nochmal reingeschaut und dann war es halt wieder.
Am nächsten Morgen haben wir dann reingeguckt.
Entschuldigung.
Ja.
Und dann war es halt wieder fast leer.
Ja, da wieder genau das gleiche Level, also auch wieder ein halber Zentimeter noch in dem Kühlmittelbehälter.
Ja.
Das
kam uns dann doch ein bisschen spanisch vor.
Dann haben wir uns gedacht, da passt was nicht. Und tatsächlich haben wir ja aber auch am Vortag, also noch bevor wir von der Karen losgefahren sind, nach unserer Tour, die wir gerade so ausführlich beschrieben haben, waren wir noch am Supermarktparkplatz und haben da noch was eingekauft fürs Abendessen, für den Grill. Und da ist uns ja schon aufgefallen, dass irgendwie was aus dem Auto unten raustropft. Und dann hatten wir es aber, glaube ich, einfach noch nicht so genau identifizieren können. Wir haben nämlich dann gedacht, das ist das, weil die Flüssigkeit, ich habe die ja nur am Boden gesehen und habe dann da so mal mit den Fingern irgendwie geguckt, wie sich das, was das ist für eine Konsistenz und riecht und so weiter und schmeckt. Nee, probiert habe ich nicht. Und wir dachten, weil es eher so ein bisschen so aus wie so eher eine klare Flüssigkeit. Und dann haben wir gedacht, okay, das ist von der Klimaanlage, halt das Kondenswasser, was raustropft.
War es aber ja vielleicht auch an dem Tag.
Ja, vielleicht war es das, aber ich glaube, ich hatte davon ja auch ein Video gemacht. Ich weiß noch nicht, ob ich das an dem Tag gemacht habe, dort. Auf jeden Fall auf dem Video siehst du schon, wie diese Tropfen so eine rötliche Farbe haben.
Ja, okay. Naja, ist ja auch egal. Long story short, wir haben dann den ADAC gerufen. Nee, wir sind...
okay.
Wir sind sehr short. Wir sind in Sandane, in dem Ort, mal alle Werkstätten abgefahren.
Das, da gibt's nicht viele.
Da gab's zwei. Die eine war im Urlaub, die andere, da war jemand da, das war so eine LKW-Werkstatt. Und die haben dann zumindest gesagt, so ja, wir können mal reingucken. Und ist dann da über die Grube gefahren und hat aber nicht gesehen, wo es tropft.
Ja.
Und dann hat er
hat zwar
auch
gesehen, dass es tropft, also man konnte dem Tropfen wirklich zugucken. Also es ist wirklich einfach aus der Karosserie rausgetropft.
Ja, aber man konnte es nicht so genau lokalisieren, ohne, also jetzt einfach nur, wenn man drunter oder oben reingeschaut hat. Und dann hat er uns eigentlich auch wieder weggeschickt, weil er gesagt hat, das ist jetzt nicht so deren Spezialgebiet und
kaputte Autos? Nee, das ist nicht so.
Das war eine Volvo-LKW-Werkstatt, ja. Wollten sie halt nicht machen. Dann sind wir wieder auf unseren Parkplatz im Ort gefahren und haben den ADAC gerufen und da kam dann irgendwann eben der norwegische
Automobilclub
ADAC.
Hansi.
Der war auch total nett und hat dann auch nochmal drunter geschaut und eigentlich ist das gleiche wieder, nur ohne Grube, um dann festzustellen, dass er es nicht lokalisieren kann. Ja, und dann war eigentlich der Plan, dass wir halt in die nächste Fiat-Vertragswerkstatt
fahren, ja.
oder im Zweifel abgeschleppt werden.
Wobei der ADAC-Dude, also der norwegische ADAC-Dude, gesagt hat, dass wir uns nicht abschleppen lassen brauchen, weil man kann jetzt so schon noch ein Stück fahren. Er wird es jetzt nicht als so super kritisch bewerten, solange man das im Blick behält und regelmäßig überprüft
und nachfüllt. Und nach Möglichkeit halt keine Berge rauf und runter fährt.
Ja, das
was
ist
halt in Norwegen jetzt nicht so einfach ist.
Nicht unbedingt so einfach, ja.
Ja, aber das Blöde dabei war oder ist, dass aktuell in Norwegen natürlich auch Hauptreisezeit und Urlaubszeit ist und wir im Umkreis von 200 Kilometern oder sagen wir mal so 2 bis 3 Stunden Fahrzeit oder 4 Stunden Fahrzeit keine Autowerkstatt gefunden haben, weder Fiat Vertragswerkstatt noch irgendeine andere Werkstatt, die gesagt hat, ja, Logo, komm vorbei, wir schauen mal.
Ja, wir haben alle möglichen oder viele angerufen. Es gibt sehr viel, oder was heißt sehr viele? Es gibt einige Vertragswerkstätten im Süden von Norwegen, aber je weiter man nördlich kommt, desto weniger wird's. Und ja, die nächste wäre halt, ich glaube, es wären 2,5 Stunden in Förde oder so ähnlich.
Nee, das war nur eine eineinhalb.
Waren das anderthalb?
Ja,
okay. Aber halt in die falsche Richtung. Und vor allem haben die gemeint, sie haben erst im September wieder einen Termin und können da jetzt auch vorher nichts machen.
Ja.
Also ist es eher ausgefallen.
Und wir haben ja noch Garantie, deswegen wollten wir eigentlich schon gerne eine Vertragswerkstatt.
Wir haben noch Garantie bis morgen oder übermorgen. Also ganz knappe Kiste.
Ja, und die andere wäre in, wie heißt der Ort da? Alesund?
Alesund oder Ålesund, genau.
Und die haben auch gesagt, dann irgendwie so Mitte August wäre der nächstmögliche Termin. Ja, also auch auf jeden Fall zu spät.
Irgendwann haben wir dann, waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, jetzt rufen wir mal in Trondheim an, was ja schon über 4 Stunden dann entfernt ist von dort.
Nee, 8 Stunden, 400 Kilometer.
Acht Stunden
Fahrzeit.
Über 400 Kilometer waren es und irgendwie 8 Stunden Fahrzeit. Genau, sowas. Haben wir dann da angerufen und die waren aber tatsächlich sehr hilfsbereit. Der hat zwar gemeint, dass es bei ihnen eine ähnliche Situation ist, aber sie würden uns schon irgendwie gerne helfen wollen und wir können am Montag vorbeikommen. Das war quasi, wenn ihr das hört, vorgestern. Und
angerufen haben wir am Mittwoch.
Am Mittwoch,
glaube ich.
Ja,
Mittwoch
genau.
Davor.
Also echt, das ging echt dann schnell. Das war mega cool. Und ja, da.
Da sind wir jetzt.
Da sind wir jetzt.
In
also
Trondheim.
Wir sind dann so langsam da dahergetuckert. Man muss sagen, also Sandane ist so nicht mehr weit vom Westkap entfernt. Also der westlichste Punkt von Norwegen ist da in der Nähe. Und wir waren dann da in Sandane nochmal eine Runde Trail fahren. Das war, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, das war eben auch, das eine war eben auch so ein Scenic Fjord Trail, der aber irgendwie jetzt nicht, also aussichtsmäßig war der auch echt cool, oder?
Ja, voll.
Und vom Trail her war das so, ja, also war jetzt nicht super flowig oder super besonders, oder?
Der erste Teil nicht, aber dann, wo es so ein bisschen in den Wald reinging, war es eigentlich schon ganz cool.
An den kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr so richtig erinnern, wie das
war. Ich fand es eigentlich schon ganz cool. Und dann sind wir weiter unten nochmal ein paar gefahren. Naja,
ja,
und dann sind wir halt so über die Tage, so Step by Step einfach nach Trondheim gefahren, dass wir nicht so viel am Stück fahren und haben dann halt immer wieder kontrolliert und immer wieder Kühlwasser nachgefüllt. Wir haben dann aber auch nicht mehr so viel verloren. Also die Außentemperatur ist dann auch deutlich runtergegangen, so von 30 auf 20, 15 Grad.
Ja.
Und seitdem verlieren wir auch nicht mehr so viel.
Haben wir deutlich weniger Flüssigkeit verloren, bis teilweise gar keine mehr. Aber irgendwie, ja, haben wir gesagt, war klar, irgendwas ist da faul und das muss man auf jeden Fall sich jetzt angucken lassen. Und wir haben uns die kürzeste Route, es war auch die kürzeste Route, glaube ich, aber vor allem die mit den wenigsten Höhenmetern haben wir irgendwie versucht rauszufinden und haben dafür Komoot genutzt. ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Wir sind dann eben relativ weit über den Westen so rumgefahren, sind viele mit vielen Fähren dann entsprechend gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, weißt du es noch? 4?
Ich glaube 4 oder so. Und da hätte ich ja noch einen kleinen Pro-Tipp.
Okay.
Für die Fähren.
Ah ja,
sag. Oder haben wir das schon gesagt?
Nee, sag nochmal. Weiß ich nicht.
Ich weiß
doppelt
nicht
mehr. Doppelt hält besser.
Genau. Wenn man sich vorher bei Autopass per Ferie, glaube ich, heißt es, registriert, dann bekommt man auf die meisten Fähren in Norwegen, also so diese Inlandsfährverbindungen, die ja so wie normale öffentliche Verkehrsmittel sind, 50% Rabatt. Und das wird dann immer automatisch abgebucht. Also du musst vorher dein Prepaid-Konto aufladen mit so 180 Euro ungefähr. Und dann siehst du das auch online in deinem Account und jedes Mal, wenn du fährst, wird es dann von diesem Prepaid-Guthaben wieder abgebucht. Und ja, du kriegst eigentlich auf fast alle Fähren 50% Rabatt. Also wenn man viel Fähre fährt, weil man halt da so im Westen unterwegs ist oder auch im Norden, dann kann sich das durchaus lohnen.
Auf jeden Fall. Und man kriegt halt nicht irgendwie das ganze Zeug per Post nach Hause geschickt.
Genau, sonst wenn du dich überweisen. Nicht registrierst, bekommst du die Rechnungen dann ein paar Wochen später nach Hause.
Und so ist halt einfach erledigt und günstiger.
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, und dieses Fährfahren ist super easy und entspannt. Es ist irgendwie so ein bisschen wie Busfahren oder wie, es ist eigentlich wie ein öffentliches Verkehrsmittel, nur irgendwie noch einfacher, weil du fährst quasi einfach an diese Fähre fährst du hin. Und wartest, bis sie da ist, also es gibt einen Fahrplan und wenn die dann da ist, dann fahren die einen runter und die anderen können dann drauf fahren.
Es geht super schnell.
Und man
schnell.
Muss nichts bezahlen, also man muss schon was bezahlen dann am Ende, aber man muss jetzt nicht vor Ort irgendwie ein Ticket kaufen oder so, sondern man fährt einfach drauf, man wird irgendwie registriert.
Übers
Nummernschild und that's it. Also super schnell und einfach.
Ja.
Wenn die Fähre um, keine Ahnung, 17.15 Uhr ablegt und du bist um 17.15 Uhr da, dann kannst du meistens quasi noch einfach mit drauf fahren.
Ja.
Also super schnell und einfach. Ja.
Genau.
Das ist ganz cool.
Ja, ja. Und jetzt sind wir hier in Trondheim. Das Auto wurde gecheckt und die haben auch was gefunden und wahrscheinlich ist der Kühler halt kaputt.
Ja.
Und die haben jetzt ein neues Teil bestellt. Das ist in Norwegen nicht verfügbar. Das heißt, es kommt von irgendwo anders her und kann 4 bis 9 oder 10 Tage dauern, bis dieses Teil da ist. Dann muss es noch eingebaut werden. Also es zieht sich. Wir haben jetzt 1 bis 2 Tage damit verbracht, mit Fiat, Werkstatt und ADAC zu telefonieren.
Und irgendwie alles zu regeln.
Genau.
Zwischendurch gab es auch noch mal eine super wilde Idee, dass wir, weil wir ja eigentlich weiterfahren wollten nach Norden, Richtung Tromsø, jetzt gab es die Idee, dass wir mit dem Auto, so wie es jetzt ist, vorsichtig weiterfahren, unsere Reise fortsetzen, das Teil jetzt bestellt wird und dann an eine Werkstatt in Tromsø geschickt wird, wo wir es dann, wenn wir dort sind, also in 10 bis 14 Tagen, reparieren lassen. Um quasi die Zwischenzeit so zu nutzen, ist natürlich etwas risikobehaftet. Und ja, zum einen, klar, kann irgendwie mehr kaputt gehen vielleicht. Zum anderen, wie ist es dann mit der Garantie, dadurch, dass wir noch Garantie drauf haben und so weiter. Wir haben uns letztendlich dagegen entschieden. Was ich aber eigentlich damit erzählen wollte, ist, wir hatten die Werkstatt in Tromsø dann mal angerufen, ob das überhaupt so ein realistisches Szenario wäre, dass wir da einen Termin bekommen könnten. Und der war genauso wie der in der Werkstatt hier in Trondheim super, super, super nett und hilfsbereit und hat da sich quasi halt ein Bein ausgerissen, um uns irgendwie zu helfen und hat halt gemeint, ja, also es ist halt eigentlich so, wenn Sie jetzt das Teil bestellen, dann brauchen Sie erstmal das Auto, weil Sie müssten quasi selber diese Diagnose und so weiter machen und könnten es dann bestellen. Aber wenn der Händler in Trondheim das bestellen könnte und zu denen liefert, dann und ihnen quasi dann auch noch so ihr Diagnoseprotokoll und alles mitschickt, dann würde das schon gehen. Und naja, er würde sich einfach jetzt mit dem von der anderen Werkstatt in Verbindung setzen und mit dem das alles mal besprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, also ich muss das jetzt eh erstmal nochmal klären mit Fiat, ob das überhaupt eine Option ist. Und naja, das habe ich dann auf jeden Fall auch dem Kollegen hier in der Werkstatt in Trondheim erzählt. Und der war dann auch gleich so, ja, also ich kann mich mit dem in Verbindung setzen und dann klären wir das. Und dann, also ursprünglich kam die Idee ja tatsächlich auch von ihm hier. Und ich bin total geflasht von der, ja, von dieser Hilfsbereitschaft, von der Art und Weise, wie sie versuchen, uns hier irgendwie den Arsch zu retten und
ja,
unseren Urlaub halt irgendwie noch so ein bisschen zu, also was heißt Urlaub? Wir machen ja keinen Urlaub, wir sind ja hier nicht zum Spaß, haben wir ja gesagt. Aber quasi uns, dass wir unsere Reise irgendwie fortsetzen können und das für
die
uns.
Die wollten uns das unbedingt irgendwie ermöglichen, dass wir jetzt halt nicht von Trondheim irgendwie frustriert nach Hause fahren.
Ja, oder halt hier in Anführungsstrichen festsitzen.
Ja. Wir haben es jetzt trotzdem nicht gemacht und lassen es jetzt einfach hier reparieren, werden uns einen Mietwagen oder haben, wir haben eigentlich von der Werkstatt schon ein kleines Auto bekommen.
Ist auch so ein Ding. Ist halt einfach da von der Werkstatt so ein.
Ja. Das ist schon sehr klein. Wir haben mal vorhin probiert, wir kriegen zwei Räder ohne mit, also alle Reifen ausgebaut, kriegen wir irgendwie rein. Dann ist das Auto halt voll. Ja, mal gucken. Wir schlafen jetzt nochmal hier eine Nacht im Hotel drüber. Da gab es ADAC. Und dann überlegen wir, was wir jetzt machen, ob wir dann jetzt für eine Woche nochmal irgendwie Richtung Norden fahren oder ob wir nach Schweden in Are Bikepark fahren oder ob wir uns nochmal einen anderen Mietwagen holen, der ein bisschen größer ist.
Mal gucken. Dann irgendwas
das
machen.
Erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Auf jeden Fall abschließend nochmal ein kleiner Pro-Tipp. ADAC oder
ADAC
es muss
Plus.
Ja nicht, also, ja, ADAC Plus, genau. Das ist ein guter Punkt. Es muss ja, glaube ich, nicht unbedingt zwangsweise der ADAC sein. Es gibt ja auch andere so Automobilclubs. Aber ich glaube, wenn man ja auf so einer Reise ist oder halt regelmäßig unterwegs ist, es ist ja nicht das erste Mal, dass uns der ADAC irgendwie aus der Patsche geholfen hat. Und also ich glaube, das hat sich auf jeden Fall, die paar Mal, wo wir ihn gebraucht haben, hat das auf jeden Fall sich schon rentiert.
Und die sind so flexibel auch, weil man denen halt erklärt, was jetzt hier das Problem ist und dass es auch mal 10 Tage dauern kann, bis wir jetzt hier die Lösung haben, dann sind die da wirklich auch bemüht, auf einen zuzugehen und entsprechend da auch Lösungsvorschläge
Voll.
Zu machen.
Wir haben jetzt zum Beispiel beim ADAC das nächste Level freigeschaltet.
Genau.
Wir haben jetzt einfach hier eine Zusage bekommen, dass wir unsere Hotelkosten und so weiter, dass das einfach alles passt. Also das ist schon mega,
voll.
Mega cool, mega
und
viel wert.
Und noch ein Pro-Tipp, wenn ihr mit einem Fiat nach Norwegen fahrt, habt keine Panne.
Ja. Fahrt lieber mit einem Volvo nach Norwegen.
Genau. Also es gibt einfach nicht so viele Fiat-Werkstätten. Und wenn man halt wirklich eine braucht und dann auch noch zur Haupturlaubszeit, wo auch noch viele andere Urlauber Pannen haben mit ihrem Fiat. Ja,
ja.
Not the best idea.
So ist es. Ja. Naja, jetzt schauen wir mal, wie viel MTB Vanlife wir in der nächsten Folge überhaupt noch zu berichten haben. Weil jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir tatsächlich eben live sind.
Live aus Trondheim.
Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet nächste Woche wieder ein.
Mal schauen, von wo, wissen wir noch nicht, wo wir dann sind.
Das wissen wir nie, aber...
Stimmt.
Das ist das Einzige,
also,
was bleibt.
Schickt uns Fragen für die letzte Folge erstmal. Also nicht nächste Woche, sondern die dann. Oh Gott. Weißt schon, Roman, hilf mir.
Die Bonusfolge.
Die Bonusfolge, genau. Schickt uns Fragen für die Bonusfolge. Und wir hören
dann
uns nächste Woche.
Genau. Macht's es gut.
Tschüss.
Bis dahin. Ciao, ciao.